Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Hallo Blome, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres intergalaktischen Podcasts. Sie sehen sehr gut aus, könnten allerdings mal wieder zum Friseur gehen, wenn ich das sage.
Mache ich am Samstag.
Es hängt Ihnen so eine tolle über dem Kopfhörer, macht aber nichts. Eigentlich ist heute fangen wir mal an mit einer traurigen Meldung. Franz Josef Wagner ist tot. Viele Leute kennen den vielleicht gar nicht. Oder das würde mich jetzt mal interessieren. Glauben Sie, dass der Normaldeutsche weiß, wer Franz Josef Wagner ist? Also Journalisten wissen es alle, aber weiß der breite Mann in der Straße es auch?
Ab einem gewissen Alter, glaube ich, ja. Das könnte schon sein, weil er einfach in so vielen, meistens Boulevardblättern, also solchen mit hoher Auflage, großer Reichweite und einfach von Public Interest, Chefredakteur war, prägende Gestalt war. Und am Ende 25 Jahre am Stück eine Kolumne jeden Tag, jeden Wochentag geschrieben hat in der Bildzeitung auf der Seite 2, da wo ich auch mein Wirken hatte, zeitweilig zumindest. Und insofern kenne ich ihn als einen wirklich präzisen Handwerker und gleichzeitig so Berserker. Wenn der anfing, seine Kolumne zu diktieren, dann flogen auch mal die Fetzen immer nur am Telefon. Immer mit einer Kollegin, der wollte auch unbedingt mit dieser Kollegin immer das aufnehmen. Und die war manchmal schon ganz schön mit den Nerven runter. Aber nihil nisi bene.
Nein, das Interessante ist doch, also das letzte Mal, dass der Tod eines Journalisten so weit wahrgenommen und kommentiert wurde, meiner Meinung nach, war Frank Schirmacher. Vielleicht irre ich mich, 2014. Jetzt haben wir 2025, Franz Josef Wagner ist tot und ich glaube, und ich habe es auch gelesen, deshalb glauben es offensichtlich andere auch, das ist ja nicht nur das Ende seines Lebens, es ist das Ende einer Kolumnisten-Ära. Irgendwie wird da aber eben auch ein Stück alte Pressewelt zu Grabe getragen. Die Leute konnten es sich jetzt auch nicht nehmen lassen, immer zu schreiben, eine Männerwelt, ja, in der Frauen immer gut aussehen und Männer viel Bier trinken. Also diese komischen, woken 35-Jährigen beim Tagesspiegel volontiert habenden KollegInnen, die jetzt sozusagen das Ruderchen in der Hand haben, die Pinne, können es sich nicht nehmen lassen, dann immer zu sagen, die alte weiße Mann und so. Aber es schwingt eben auch ein bisschen Wehmut,
es stimmt aber
mit
auch.
Und ein bisschen,
es stimmt.
Respekt.
Es stimmt einfach. Und da ist eine Welt, die von Franz Josef Wagner, wenn man ehrlich ist, schon vor geraumer Zeit untergegangen. Er war halt immer noch da. Und er schrieb immer noch, bis zum Alter von 82 Jahren, bis 2 Wochen vor seinem Tod. Schrieb er noch, oder 3 Wochen vor seinem Tod, und war so eine Endmoräne,
ja,
aus einem anderen Zeitalter, aus einem glazialen, eben nicht Zeitalter von Eis, sondern von Honig und Milch. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Spesenkonten der Mann hatte und damit auch zu leben wusste und damit auch auf eine Art einfach einen Stil zu pflegen und zu prägen, den es natürlich nicht mehr gibt. Wenig von dem, was Franz Josef Wagner im Amte, nicht als Kolumnist, aber im Amt so gemacht hat und sich so hat leisten wollen und können, würde heute durch irgendeine Compliance-Abteilung irgendeines Ladens gehen. Never.
War damals aber auch schon so, im Jahr 2000 hat er seinen Job bei der BZ verloren, nachdem er die Überschrift gemacht hatte, Franzi van Speck, als Molch holt man kein Gold. Ja, wir erinnern uns, Franzi van Almsick, der deutsche Swimstar praktisch, Schwimmstar, der Liebling.
Na gut, aber sie war halt fürchterlich gescheitert bei einer Olympiade, ja, glaube ich.
Offenbar eben auch zu dick geworden. Die FAZ hat jetzt über ihn geschrieben, persönlich, also zu seinem Geburtstag, glaube ich, im Sommer. Je verrückter alles um ihn herum wurde, desto häufiger überraschte Wagner als OP mit gesundem Menschenverstand, als Gegengewicht zur medialen Empörung, als Fels im Brandy.
Ich meine, Fels im Brandy ist nicht schlecht. Ich glaube, er hat gar keinen Brandy getrunken, er hat Weißwein getrunken. Das allerdings in Mengen, muss man sagen. Ich war bei seinem 70. Geburtstag, der wurde sicherheitshalber, zumindest der Teil, an dem ich dabei sein durfte, tagsüber gefeiert.
Wagner war aber ja nicht nur Kolumnist. Eigentlich wollte er, also man nannte ihn ja den Gossen-Goethe, er wollte eigentlich Schriftsteller sein, das wollen ja viele von uns. Und er hat mehrere Romane geschrieben, war dann traurig, dass die nie in der SZ oder der FAZ rezensiert wurden. Dann hat er aber ein Buch über sein eigenes Leben geschrieben, Brief an Deutschland.
Angelehnt an Wagner, Post von Wagner auf der Seite 2 der Bild-Zeitung.
Und davon lese ich jetzt mal die ersten Zeilen vor und dann können Sie sich alle, liebe Hörerinnen und Hörer, davon überzeugen, dass der Mann tatsächlich, er war einfach auch ein sehr, sehr guter Schreiber. Ich fange mal an mit dem, was er geschrieben hat. Normalerweise brauche ich für die Kolumne Post von Wagner 1-2 Stunden. Es ist für mich finanziell und geistig absolut tödlich, einen Monat lang über einen ersten Satz nachzudenken. Den ersten Satz für diesen Brief? Es ist jetzt 18.27 Uhr. Im Haus gegenüber kehren Ehemänner und Frauen heim. Ich habe sie schon morgens gesehen, als sie das Haus verließen und ich über dem ersten Satz saß. Gegenüber gehen jetzt die Lichter aus. Es ist 0.21 Uhr. Niemand wird die Schlafenden wecken. Keine Gestapo, keine Stasi. Ist das ein guter erster Satz? Deutsche schlafen sicher?
Das ist spektakulär.
Das ist schon gut.
Deutsche schlafen sicher ist so ein... Also wenn man so will, ist das ja nun heute auch... Also es ist auch sehr, sehr heutig und aktuell. Weil diese Grundsicherheit, Deutsche schlafen sicher... ja doch ganz vielen Leuten gerade abhanden zu kommen scheint. Und vielleicht kommt sie auch dem ganzen Land abhanden. Diese Grundsicherheit, dass es mal so geht und mal so geht und mal aufwärts und mal abwärts und mal links und mal rechts, aber niemals ums Ganze. Niemals existenziell. Der Satz rührt an etwas Existenzielles. Ich kann mich schlafen legen und muss nicht Angst haben, dass die Welt zwischenzeitlich untergeht. Oder ich von irgendjemandem hier rausgezerrt werde. Und das ist schon echt, das schwingt. Das ist groß.
Aber vor allen Dingen hat er ja offensichtlich auch seine Schwierigkeiten hier zu Papier gebracht, wie er mit seinem Buch anfangen soll. Egal, so viel zu Franz Josef Wagner. Wenn er beerdigt wird und ich weiß, wo und wann, gehe ich hin. So, Sie auch?
Ehrlich gesagt, Augstein, weiß ich noch nicht. Ich bin nicht so ein Beerdigungstyp.
Ah, okay. Ich total, ich liebe Beerdigung. Nächstes Thema.
Stopp, Augstein. Ich habe die Überleitung, die Franz-Josef-Wagner-Gedächtnisüberleitung. Und sie lautet dieser Satz. Eine Wurst ist eine Wurst. Herzlichst, Ihr Franz-Josef Wagner. Das hätte ein Schluss einer Kolumne sein können. Ein famous letzter Satz von vielen letzten Sätzen dieser Kolumne auf der Seite 2 der Bild-Zeitung. Eine Wurst ist eine Wurst. Und dieser Satz stammt, naja, von immerhin Friedrich Merz.
Auweia.
Und er bezog sich auf das Unterfangen des Europaparlamentes, das von mir sehr hochgeschätzten Europaparlamentes, nämlich mehrheitlich dafür zu sorgen und zu beschließen, dass Veggie-Wurst nicht mehr Veggie-Wurst heißen darf, weil eine Veggie-Wurst keine Wurst ist, weil eine Wurst ist ja eine Wurst und in der Wurst ist Fleisch und in der Veggie-Wurst ist keines.
Stopp.
Mithin wird dieser Vorsatz gestrichen.
Aber
das ist großartig. Das verschafft eine Klarheit, die ich lange vermisst habe.
Werbung. Du planst den Urlaub? Wir kümmern uns um den Mietwagen. Billigermietwagen.de ist seit über 20 Jahren der Mietwagenexperte. Wir vergleichen über 150 Anbieter, machen die wichtigsten Unterschiede verständlich und zeigen dir mit unseren Expertenempfehlungen, welches Angebot wirklich zu deiner Reise passt. Und falls sich deine Pläne ändern, die Stornierung ist bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos. So bleibst du flexibel und kannst dich ganz auf deinen Urlaub konzentrieren. Jetzt buchen auf billigermietwagen.de und mit dem Code PODCAST 8% auf deine nächste Buchung sparen. Einlösbar bis zum 16. August 2026. Alle Gutscheinbedingungen findest du auf unserer Webseite.
Werbung Ende.
Aber pass auf, bevor wir in die Tiefen, ich möchte sagen in die Innereien dieses Themas eindringen, möchte ich nochmal eine Begriffsklärung vollziehen.
Klarheit am Kühlregal. Klarheit am Kühlregal.
Sind Sie tatsächlich der Meinung, dass der Begriff Wurst impliziert, dass es sich um Fleisch handelt? Ich glaube, für mich ist zum Beispiel der Begriff Wurst eher eine Frage der Zubereitungsart. Das heißt, Sachen werden klein gemacht, gekocht und dann in einer breiigen Paste in irgendeine Tüte reingedrückt. So, wie sagt man, in eine Pelle, die wird dann zugebunden. Und dann wird das kalt und dann kann man das essen. Ob jetzt in der Wurst Fleisch drin ist oder Gemüse oder sonst
Turnschuhe.
Was,
ist auch egal.
Nein, es muss schon was Essbares sein.
Okay. Also Gummibärchen. Vielleicht sie häckseln Gummibärchen, tun sie in eine Plastiktüte, wird sie übrigens meistens gesteckt, tun sie in Wasser und lassen es wieder kalt werden, dann haben sie eine Wurst in der Hand. Geht's noch, Augstein?
Okay, lassen wir das. Also eine Wurst ist eine Wurst, meinetwegen, ein Kanzler ist ein Kanzler. Und
dies ist keine Pfeife.
Und eine Rose ist eine Rose. Aber nehmen wir die Begriffe, wo es in der Tat schwierig ist. Veggie-Burger, Sojaschnitzel, ja, Steak, offensichtlich kann man auch aus Gemüse kaufen. Sie finden also, dass es gut ist, wenn das Europaparlament sich bemüht, diese Begriffe zu verbieten. Das geht übrigens von einer französischen Politikerin aus. Ich glaube, es ist ein Zeichen dafür, wie sehr die bürgerlichen französischen Politiker mit dem Rücken an die Wand stehen, wenn sie jetzt so einen Quatsch machen müssen,
aber um was
ihre
ist daran Quatsch?
Vorgeblichen Traditionen und ihre Identität zu retten, gegen das Anbranden. Ja, von was denn? Eigentlich ist es doch nur ein neues Kapitel, eine neue kleine Episode im Kulturkampf möchte ich das gar nicht nennen, Kulturkämpfchen, Kulturgerangel, denn in Wahrheit geht es ja immer gerade um gar nichts, oder?
Ich finde, jetzt mal allen Ernstes für eine Sekunde, dass es kein Argument gibt, dass es im Vergleich zu dieser Regelung, Veggie-Wurst oder eben nicht Veggie-Wurst, noch wichtigere Themen gibt. Ja, die gibt es, von Gaza bis Atombombe, bis Klimawandel, bis ich weiß nicht was. Das sagt aber nichts. Das ist ein absolutes Totschlagsargument, weil es in Wahrheit nichts sagt, außer es ist nicht die erste Priorität. Ja gut, dann lass es die 10. Priorität sein und fangen wir halt mit der mal an. Und es geht schnell. Und es ist ein Zeichen. Und es ist übrigens auch das Ergebnis von Wahlen. Denn die Mehrheit, die das jetzt beschlossen hat, ist aus den letzten Europawahlen hervorgegangen.
Ja, das ist eben das Problem mit den Wahlen. Manchmal bringen sie Ergebnisse, die vollkommen unsinnig sind und da müssen Politiker irgendwelche Maßnahmen treffen, um den Anschein zu erwecken, zu handeln und auf Wahlergebnisse zu reagieren und diese Maßnahmen sind dann eben auch unsinnig. Darf ich Ihnen sagen, weil ich meine, Sie sind doch eigentlich der Vertreter der liberalen Richtung, der immer sagt, die Leute sollen für sich selber entscheiden. In Deutschland gibt es hinlänglich Untersuchungen, die darauf hindeuten, die Leute kommen ganz gut klar mit dem Veggie-Burger und sie wissen auch, dass das Sojaschnitzel sich vom Schweineschnitzel unterscheidet, weil so doof sind die Leute nämlich alle gar nicht. Und sie wissen dann auch genau, was sie kaufen. Deshalb hat übrigens hier auch der Verbraucherverband oder Verbraucherzentrale, also die Leute, die die Interessen der Verbraucher im Supermarkt, möchte ich mal sagen, mit Schwert und Schild verteidigen. Diese Verbraucherschützer haben gesagt, hier besteht echt kein Handlungsbedarf, Leute. Wir kommen alle ganz gut klar.
Ich kenne keine konservativen Verbraucherschützer, gebe ich zu. Ich kenne nur grüne und linke Verbraucherschützer, die da etwas verteidigen wollen. Aber ja nicht aus dem Verbraucherschutzargument, sondern aus dem, wie soll man sagen, gesellschaftlichen Fortschrittsargument heraus. Die glauben, wenn man den Veggie-Wurst das Veggie vorne wegnimmt, beziehungsweise das Wurst hinten wegnimmt, denn Veggie darf es ja weiter heißen, dann sei das ein Angriff auf den Klimaschutz. Dann würde das den Fleischkonsum wieder nach oben treiben. Das glaube ich persönlich übrigens überhaupt nicht. Ich kann nur nicht verstehen, und das müssten Sie erklären, warum die vegane beziehungsweise vegetarische Produktion und diese Firmen den Begriff Steak, Burger, Schnitzel, haben Sie alles aufgezählt, Wurst, kapern können. Warum kann man etwas, was nicht das ist, was man selber verkaufen möchte, trotzdem
ist
so nennen?
Ist doch vollkommen egal. Ist Hauptsache, die Leute verstehen es. Was wollen sie denn?
Nein,
Sprache sie verändert Argument, sich. Das kann auch Tischbein heißen. Hauptsache, die Leute wissen, was los ist und keiner fühlt sich irgendwie verarscht.
Nein,
was
ich würde, sie hier ich würde, keiner würde davon ausgehen, dass man ein Tischbein essen kann. Aber offenkundig gehen eine Menge von Leuten davon aus, dass eine Wurst auch aus allem, aber nicht Fleisch bestehen kann.
Ja, weil die Zeiten sich ändern.
Aber dann müssen Sie es anders nennen. Es ist keine Wurst mehr.
Früher, liebe Hörerinnen und Hörer, der Kollege war mal ein Vertreter des liberalen Wirtschaftsflügels sozusagen der Medienlandschaft. Darf ich Sie daran erinnern, lieber Herr Kollege Blome, dass der Wurstproduzent Rügenwalder Mühle, ja, ein riesengroßer Fleischmulti, könnte man sagen, inzwischen 70% seines Sortiments auf vegan oder vegetarisch umgestellt hat. Die sind gegen, stopp. Die sind gegen diese Europa-Initiative. Aldi ist dagegen, Lidl ist dagegen, Burger King ist dagegen. Wessen Interessen vertreten Sie hier eigentlich, wenn selbst Burger King, ich meine, die haben zusammen mit McDonald's mehr Rinder umgebracht, als wir uns alle vorstellen können, als sozusagen Sandkörner am Meer. Wenn selbst diese Leute sagen, wir kommen sehr gut klar mit dem Veggie-Burger, dann lassen Sie
sich
doch in Ruhe.
Liebe Zuhörer, hier spricht Ihr Blome, der jetzt Seinen Augstein fragt, waren Sie nicht mal eine Linke? Früher haben Sie den Multis nichts geglaubt. Früher haben Sie gesagt, diese kapitalistische Schweinewirtschaft, man könnte auch sagen, diese kapitalistische Veggie-Wirtschaft, die will doch nur die Leute ausbeuten. Und dass jetzt Rügenwalder Dingsbumswurst, beziehungsweise die Macher derselben, als Kronzeugen aufgerufen werden dafür, nein, wir lassen das mal ruhig so, weil wir verdienen ganz gut daran, dass die Leute denken, sie kaufen Wurst, weil wir nennen es ja auch Wurst. Aber in Wahrheit ist es halt Wurst ohne Wurst, also nichts, beziehungsweise Veggie. Diese Firmen verdienen gut und leben damit sehr, sehr gut. Und die großen Ketten haben sich auch daran gewöhnt, dass sie da irgendwie was ins Regal stellen, was die Leute offenkundig kaufen.
Ja.
Das ist doch kein Argument, es so zu lassen. Möglicherweise ist es sogar der Beweis dafür, dass das Selbstbewusstsein der Veggie-Branche, des grünen linken Milieus, groß genug sein sollte, zu sagen, okay, auf den Begriff Wurst können wir, also den brauchen wir nicht. Wir brauchen gar nicht die Hilfskrücke von Fleisch und Wurst, um unsere Veggie-Sachen zu verkaufen. Wir glauben an das Zeug in itself. Wir glauben daran, dass sich Vegetarisches auch verkauft, wenn es nicht so tut, als wäre es Fleisch.
Gut, ich merke schon, Blume, Berlin ist der Fleischpegel ist im Blut sehr, sehr hoch. Sie haben wahrscheinlich schon 6 Würste heute Morgen gefrühstückt und sind hier so richtig so aufgepumpt, so voll so tierischem Testosteron praktisch hier so ins Studio als Raging Bull des deutschen Politjournalismus. Kann es nicht einfach sein, dass diese französische Kollegin, die das vorgeschlagen hat, dass die sich vielleicht mal lieber um die französischen innenpolitischen Verhältnisse kümmern sollten? Da ist jetzt der...
Hochinteressant. Vielleicht tut sie das. Vielleicht ist, ohne Witz jetzt, vielleicht ist das ihr Antrieb. Vielleicht ist diese Veggie-Nummer, die auf der realen Skala der realen Probleme nicht weit oben steht, das gebe ich ja zu, trotzdem eines von Bedeutung, weil es ein Signal ist an bestimmte Milieus, okay, wir haben verstanden. Vielleicht haben wir ein bisschen übersteuert mit dem gesellschaftlichen Fortschritt in Richtung Klimaschutz, in Richtung andere Ernährung, die für die Menschen gut ist, wenn sie weniger Fleisch essen. Oder zumindest nicht so viel. Fürs Klima und die Umwelt gut ist, wenn nicht so viel Produktion.
Es ist ein klarer
CO2 produziert wird.
Stellvertreterkrieg. Pass auf, Sie haben mich unterbrochen, dann unterbreche ich Sie jetzt auch. Denn in Frankreich ist der Premierminister am Montag zurückgetreten. Ich glaube, es war irgendwie so der 15. in 2 Jahren oder keine Ahnung. Jedenfalls ist die durchschnittliche Haltbarkeit von französischen Regierungen inzwischen niedriger als die von italienischen. Deutlich niedriger.
Kleiner Funfact. Damals, als in Großbritannien die 28. Ministerpräsidentin drankam, Liz Truss, legte eine Boulevardzeitung unsterblich, das hätte auch eine Idee von Franz Josef Wagner sein können, by the way, einen Salatkopf in einen, ich glaube, auf einen Tisch oder in einen Kühlschrank und fragte sich, was ist früher weg oder verfault, also welk? Liz Truss als Premierministerin oder der Salatkopf? Und der Salatkopf hat gewonnen.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse. Voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Liz Truss war früher weg. Das könnte man heute in Frankreich gar nicht mit dem Salatkopf machen, weil der würde immer gewinnen. Da müssten Sie eine frische, ganz frische Wurst nehmen, von der es bei Asterix und Obelix heißt, Sie hören den Esel noch schreien, der diese Wurst gemacht hat.
Ja, genau. Aber es dauert nicht länger, als eine Kastanie braucht, um von diesem Schemel zu fallen. Wir gehen mal zurück von Korsika aufs Festland, nach Frankreich. Da zerbrechen also der Reihe nach die Regierungen. Woran liegt das? Es liegt daran, lese ich in den Zeitungen, kommt mir plausibel vor, dass diese ganzen Leute sich zum Kompromiss unfähig zeigen. Das Land gibt zu viel Geld aus, nimmt zu wenig ein, Strukturreformen wären nötig. Die trauen die sich aber nicht zu. Sie trauen sie ihren Wählern nicht zu. Sie denken immer, sie müssen durch taktiererische Spielchen sich selber noch einen Posten besorgen. Und Hauptsache, sie kommen morgen noch mit dem großen Dienst des Citroën in irgendeinen fantastischen
Palais
in Paris.
Das macht es sich zu einfach, Augstein. Es findet sich keine Mehrheit.
Ja, genau. Aber das meine ich ja. Sie sind sozusagen zum Kompromiss unfähig. Jetzt kann man sagen, das französische politische System, hat auch Macron neulich in einem wirklich sehr spannenden FAZ-Interview gesagt, ist den Kompromiss nicht gewöhnt. Und er hat gesagt, wir lernen jetzt den Kompromiss. Wir lernen jetzt, so wie ihr Deutschen, in kompromisslerischen Koalitionsregierungen zu handeln.
Vielleicht sollte man einen Einschub erlauben. Warum sind die Franzosen keinen Kompromiss gewöhnt? Nicht, weil sie auf Bäumen wohnen, sondern weil ihr Wahlsystem auf absolute Mehrheiten angelegt ist. Aber sie nicht mehr produziert. Also, es ist im Prinzip wie in den USA. Aber es gibt eben nicht mehr zwei Blöcke oder Lager, von denen eines halt gewinnt, weil immer nur eines gewinnen kann und dann kann es alleine regieren. Sondern inzwischen gibt es halt drei Blöcke. Und die stehen einander so unversöhnlich gegenüber und sind nicht gewohnt, nicht alleine zu regieren. Aber es geht halt nicht mehr alleine, weil keine Stimmen, nicht genug Stimmen.
Aber warum reden wir hier darüber? Wir reden doch nicht darüber, weil wir hier Franzosen sind, was ich schade finde, ich wäre gerne Franzose. Sondern wir reden darüber, weil das, was in Frankreich schon passiert ist, was da jetzt gerade passiert, für uns ein Minitekel ist. Es ist eine Warnung. Denn diese strukturelle Reformunfähigkeit oder die großen Probleme zu reformen, die Schwierigkeiten einer saturierten westlichen Gesellschaft, fertig zu werden damit, dass die Bedingungen, auf denen ihr Wohlstand beruhte, sich total verändert haben. Und dass man schon viel zu lange damit gezögert hat, darauf zu reagieren. Dieses Problem haben wir hier ja auch. Ich meine, das haben sie ja nicht nur in Frankreich, sondern das haben die Engländer, es haben die Franzosen, es haben die Amerikaner, alle wohlhabenden westlichen Gesellschaften haben dieses Problem. Und ehrlich gesagt sind das für mich Wolken, düstere Wolken am Horizont, wenn ich nach Frankreich gucke. Denn dieser Sturm, der kommt auch zu uns.
Ja, also auch schon dem würde ich entgegenhalten, wenn das französische System, politische System, offenkundig jetzt erhebliche Probleme hat, weil es zu wenig Kompromiss kann, dann ist das ja ein ganz anderer Aufriss, eine ganz andere Systematik. Auch für eine mögliche Lösung. Als in Deutschland, wo wir ja, wenn überhaupt, dann daran leiden, dass wir zu viel Kompromiss machen müssen. Und das ist ja nun ein ziemlich großer Unterschied. Also unser Problem unserer Koalitionsregierungen ist, dass sie in letzter Zeit zumindest immer häufiger lagerübergreifend gewesen sind, also links und rechts im weitesten Sinne, in eine Regierung gezwungen haben, die Wahlergebnisse. Und dann mussten die irgendeinen Kurs versuchen zu ermitteln, der aber nie ganz rechts, nie ganz liberal und auch nie ganz sozialdemokratisch links oder gar grün war. Und offenkundig stammt da der größere Teil des Verdrusses in Deutschland über die da in Berlin und das ganze System daher, dass das System keine klaren Politikentscheidungen mehr, keine klaren Kursentscheidungen mehr fällt, sondern immer dies und das macht und so ein bisschen mittig und so hin und her.
Ja, aber es ist doch, Sie widersprechen sozusagen, Sie ziehen Ihrem eigenen Argument den Boden unter den Füßen weg, lieber Kollege Blome, denn wenn das französische System, das auf Mehrheiten, auf die Herstellung von Mehrheiten beruht, nicht mehr funktioniert, wenn das englische System, was ja noch viel stärker auf der Herstellung von klaren Mehrheiten, pass the post, beruht, nicht mehr richtig funktioniert. Und das Deutsche, was auf kompromisslerischer Politik, also Kompromisstum beruht, auch nicht mehr funktioniert. Kann es dann vielleicht sein, dass diese westlichen Demokratien grundsätzlich nicht mehr funktionieren, weil sie überfordert sind mit dem, was da jetzt auf sie zukommt? Es ist ein bisschen
ich wollte was anderes sagen. Ich wollte ja nur darauf hinaus, dass was immer in Frankreich passiert, aus Gründen, die ich versucht habe klarzulegen, nicht die Blaupause dessen ist, was in Deutschland passiert. Wir haben Probleme und möglicherweise müssen wir sie lösen mit unseren Mitteln. Und wenn man jetzt zurückguckt in den Koalitionsausschuss, der erstmals bis in die Nacht, allerdings nur bis 2 Uhr ungefähr, gedauert hat, dann finde ich, kann sich, was immer man in der Sache davon hält, die Kalibergröße der Entscheidung durchaus sehen lassen.
Finde ich nicht. Ich finde nach wie vor das Problem, dass wir hier in eine Rentenkatastrophe hineingehen, ungelöst. Ich finde nach wie vor, es ist ein Skandal, dass diese Regierung Kommissionen einsetzt für Probleme, die seit vielen, vielen Jahren erkannt sind, wo man jetzt tatsächlich Handlung und Entscheidung bräuchte und keine Kommission. Wir haben hier kein Analyse- oder Erkenntnisdefizit, sondern wir haben ein Entscheidungs- und Handlungsdefizit und das traut sich diese Regierung nicht zu. Warum? Ist ja auch gar kein Wunder, weil sie haben eine CDU, die bestimmte neoliberale Vorstellungen von der Reform oder Restrukturierung der Wirtschaft hat und die muss zusammenarbeiten mit einer SPD, die immer noch ein traditionelles Sozialstaatsmodell verfolgt. Warum? Weil sie sonst keine Mehrheit hat. Sonst müsste sie nämlich mit der AfD zusammenarbeiten. Dann gehen aber 30-50% von der CDU von der Fahne, weil sie mit den Halbnazis nichts zu tun haben wollen. Das heißt, das ist auch eine Form von Blockierung, lieber Blome. Genauso wie in Frankreich. Nein, mir kommt es auf was anderes an. Mir kommt es darauf an, Sie zeigen die Unterschiede in System. Ich zeige aber auf die Gemeinsamkeiten der Probleme dieser westlichen Länder, die nicht mehr so viel Geld einnehmen, wie sie ausgeben, die sich nicht unbegrenzt verschulden können und die im Prinzip unfähig sind zu sparen. Das ist eigentlich ganz einfach. So kompliziert ist das gar nicht zu beschreiben.
Ein Teil Ihres Befundes stimmt nicht. Beziehungsweise er ist irgendwas zwischen naiv und irreal. Es stimmt, da stehen noch eine ganze Menge Sachen offen und ich bin auch skeptisch, ob das jemals kommt. Aber eines ist doch klar und auch nicht vorwerfbar. Sie kriegen nicht alle Lösungen für alle Probleme an einem Abend. Sie haben jetzt bekommen, mit diesem Koalitionsausschuss, eine, wie ich finde, deutliche Kurswende, um nicht zu sagen 180-Grad-Drehung, beim Bürgergeld. Und ich persönlich glaube daran, dass mehr Druck auf Arbeitslose, schnellere Vermittlung in Arbeit statt ewiges Weiterbilden und manchmal auch eine Sanktion für einfach unbotmäßiges Verhalten gegenüber denen, die einem ja den Unterhalt dann bezahlen, nämlich die anderen Steuerzahler, durchaus sanktioniert werden soll. Also da tut sich jetzt, wenn es dann in Gesetzgebung übergeht, eine ganze, ganze Menge. Und wenn wir immer gesagt haben, dieses Bürgergeld setzt die falschen Anreize, es kann nicht sein, dass 3 Millionen Leute arbeitslos sind, aber 1,2 Millionen Stellen offen sind, da ist irgendwas falsch, dann ist das jetzt angegangen worden.
Blome, ich rede doch über diese Sachen nicht deswegen jetzt, weil ich schlechte Laune machen will, deswegen vielleicht ein bisschen auch, sondern weil ich es so verantwortungslos finde, sehenden Auges in eine Situation hineinzulaufen, wie sie eben in Frankreich jetzt schon ist oder wie sie sich in England abzeichnet, nämlich die de facto Unregierbarkeit eines solchen Landes. Wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie in der Finanzplanung 27 bis 29 172 Milliarden Euro Loch haben, wenn Sie es heute schon wissen und wenn Sie gleichzeitig ahnen können, dass das Wachstum bis dahin nicht ausreichen wird, um das zu füllen, dann ist es irgendwie, weiß ich nicht, das ist einfach keine verantwortungsvolle Politik. Wenn Sie die Renten zu dieser Rentenreform, die da gestern beschlossen wurde, gehört die Vervollkommnung dieser vollkommen unsinnigen Mütterrente. Das heißt,
absolut.
Obwohl wir das alles sehen mit dem Geld, beharrt die CSU trotzdem darauf, die Mütterrente zu machen. Und das ist der französische Geist, wo jede von diesen Parteien, jede von diesen politischen Gruppierungen darauf beharrt, ihre eigenen Projekte und Programme durchzubringen und deshalb das Land im Ganzen vor die Wand fährt. Wenn die CSU auf der Mütterrente beharrt, hilft sie auch ein Stück weit dabei, das Land vor die Wand zu fahren. Und das ist verantwortungslos. Und ich bin ja kein Politiker. Ich wundere mich nur, dass diese erwachsenen Männer und Frauen, die ja alle klug sind und Erfahrung haben, das machen. Und sie machen es in Frankreich, sie machen es in Berlin und dann kommen wir wieder zu der Wurst zurück und dann kommt irgendeiner und sagt irgendwie, aber lass uns bitte das Veggie-Wurst verbieten. Alle so, ja, wir verbieten die Veggie-Wurst, weil das ist wie so eine Entladung. Und dann alle so, endlich können wir mal was tun und endlich geschieht mal was. Aber da, wo es wirklich wichtig ist, herrscht halt Stillstand und Lähmung.
Also, ich stimme Ihnen zu, die Veggie-Wurst bzw. die Umbenennung desselben in einen wahrheitsgemäßen Begriff, darauf bestehe ich, ersetzt keine Rentenreform. Jawohl. Das hätten wir beide aber auch vorher wissen können, da hätten wir jetzt nicht 40 Minuten lang quatschen müssen. Die Mütterrente ist ein großer Schwachsinn und ein mittlerer Skandal. Aber der Punkt ist, die Rentenreform, eine wirklich große Rentenreform, da bin ich noch einmal, ich bin auch skeptisch, ob es dazu kommen wird. Nur, Bislang konnte es nicht dazu kommen. Das, was da beschlossen worden ist, ist aber immerhin, wenn man so will, auch ein Stückchen Paradigmenwechsel, dass man nämlich sagt, wir incentivieren, wir anreizen, dass Leute länger arbeiten über ihr eigentliches Renteneintrittsalter hinaus. Indem wir sagen, das, was du dann verdienst bis zu einer gewissen Grenze, kriegst du steuerfrei, steuer- und abgabenfrei.
Blome, weil Sie jetzt gerade diese Aktivrente erwähnen, das ist doch eine gute Sache. Ich finde das total sinnvoll, mir leuchtet so. Das voll ein. Aber das löst doch die Haushaltsprobleme nicht. Hier geht es doch, die Aktivrente ist super, weil wir Facharbeitermangel haben, weil ehrlich gesagt die Leute auch in höherem Alter noch total fit sind und so, weil es ist halt nicht jeder der sprichwörtliche Dachdecker, der irgendwie schon dreimal runtergefallen ist und dann praktisch mit 45 irgendwie sich da nicht mehr raufschleppen will und so. Viele Leute, so wie Sie und ich, die besonders gesund leben, sehr, sehr gut aussehen, praktisch niemals trinken,
noch nicht rauchen. Wollen Sie noch eine Wurst?
Nein, nein.
Ich hatte ein paar Würste mitgebracht.
Känguru-Würste. Nein,
keine Wurst.
Die können natürlich auch länger arbeiten. Und wenn die dazu ein so eine Incentive kriegen, finde ich eine gute Regelung. Die Regelung leuchtet mir voll ein. Aber sie löst nicht das Problem, dass das Land pleite ist und dass das Rentensystem pleite ist. Right?
Sie möchten sagen, die Aktivrente ist die Veggie-Wurst der Rentenreform?
Ja. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Das würde zwar Franz Josef Wagner nicht gefallen, weil es zu kompliziert ist, aber ja.
So, kann schon sein. Und trotzdem nutzt es. Genauso wie das Veggie-Wurst-Namensverbot. Es nutzt was. Es nutzt was, weil es dem Wachstum nutzt. Das Ganze reimt sich doch alles, auch die Bürgergeldentscheidungen. Und der Druck, bitte nehmt schneller wieder Arbeit auf als bislang, reimt sich doch auf Wachstum.
Ich meine, Wachstum reimt sich auf Bürgergeldentscheidung. Entschuldigung. Wurstigung. Das ist der Grund, warum ich niemals ein richtig guter Politikjournalist werden konnte, weil ich einfach mit diesen Worten nicht zurechtgekommen bin. Wie hieß das Ding? Was haben Sie gesagt? Bürgergeld was?
Bürgergeld soll ja im Kern schneller mehr Leute in Arbeit bringen, wieder in Arbeit bringen als jetzt. Auch übrigens in etwas unbequemere, einfachere, ja, nicht ganz so spannende, aber
nee, es ist keine Neiddebatte.
Also Rückkehr zu Hartz IV, alles gut, ja. Das ist halt so. Die Neiddebatte gibt dem Affen Zucker.
Das sozusagen, weil die Leute ahnen schon, dass man ihnen jetzt demnächst ans Leder geht. Und dann sagt man, bevor ihr uns ans Leder geht, dann geht erst nochmal den ganz armen Schweinen ans Leder, weil es ist immer leicht, von oben nach unten zu
kommen.
Auch das spart nicht genug Geld. Das wissen wir alles längst. Das geht da gar nicht um Geld. Da geht es auch nur um Geschmack. Aber gut, ja.
Natürlich geht es um Geld. Es geht um, sagen wir mal so, 100.000 Menschen in Arbeit zu bringen aus der Langzeitarbeitslosigkeit, also aus dem Bürgergeld. Spart grosso modo 2 bis 3 Milliarden Euro.
Ja, Reiter heißt jetzt Twix und Bürgergeld heißt jetzt Hartz IV und eine Wurst ist eine Wurst.
Augstein, Sie können das verhohnepiepeln. Ich muss ja auch lachen, das ist ja auch komisch. Aber im Kern wohnen wir gerade einem echten Kurswechsel dieser Bundesregierung bei und erleben, dass nach der Migration und dem Klimaschutz bei einem dritten Thema, Sozialstaat, namentlich dem Bürgergeld, die Wahlen Konsequenzen haben. Also genau das in Frage gestellt wird, beziehungsweise widerlegt wird, was die AfD immer behauptet. Ihr könnt wählen, wen ihr wollt. Wenn ihr uns nicht wählt, kriegt ihr sowieso nur diesen ganzen links-grün versifften Dreck. Und selbst wenn der Bundeskanzler von der CDU ist, geht es links genauso weiter. Nein. Bei Bürgergeld, Migration und Klimaschutz hat diese Wahl, die Bundestagswahl, weniger als 5 Monate nachdem sie stattgefunden hat, bereits erhebliche Konsequenzen. Und das sollte man mal zur Kenntnis nehmen. Und das ist genau das, was die Franzosen nicht zu Wege bringen.
Blome, vielleicht haben Sie sogar recht mit dem, was Sie eben gesagt haben. Ich habe andächtig zugehört und war mal wieder beeindruckt von Ihrer analytischen Schärfe. Es kann aber sein, das werden wir dann sehen, dass das gar nicht reicht, um die rechte Welle aufzuhalten. Das hatten wir schon, wenn sozusagen Ergebnisse gar nicht mehr Wahlverhalten prägen, kann sein. Was ich nur so bitter finde, ist, dass wir den Beweis für die Reformierbarkeit und die Handlungsfähigkeit, die Reformierbarkeit des Landes und die Handlungsfähigkeit der Politik erbringen müssen, offensichtlich, auf dem Rücken wieder mal der Schwächsten, der Schwachen. Das ist dann, die zahlen dann einen hohen Preis dafür, um unsere gesamte Demokratie sozusagen zu stabilisieren. Also damit wir hier nicht vor die Hunde gehen und so wie die Engländer landen, die inzwischen echt ziemlich am Arsch sind, müssen wir hier den Ärmsten der Armen an die Kohle. Das finde ich, wie gesagt, vielleicht ist das der Preis, den man zahlen muss dann zur Stabilisierung des Systems. aber es ist irgendwie auch ein bitterer Preis.
Augstein, darüber denke ich jetzt nochmal nach. Und immerhin, das haben Sie erreicht.
Tschüss. Okay, ja, tschüss.